Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Wir haben heute wieder mal eine monothematische Sendung und ich weiß schon, dass einige Leute meckern werden, wenn sie sagen, wo bleibt denn da die Technik? Aber wir werden kurz erklären, worum es dabei geht. Aber zuerst an dich weiter, Herr Kollege.
Ich begrüße auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer und ich muss auch sagen, dass wir unser Konzept ja in den letzten Wochen ein bisschen geändert haben, dass wir die Technik ein wenig nach hinten gebracht haben, weil jetzt nächsten Monat diese Wahl ansteht. Und ich glaube, dass wir da die letzten Wochen noch nutzen sollten, um ein bisschen mehr Dampf in die Wahl reinzubringen, dass ein paar mehr Leute wählen gehen, dass sie zeigen, uns gibt es noch, den Wähler gibt es noch. Denn die Politiker können ja fast glauben, den Wähler gibt es gar nicht mehr.
Und unser Wunsch an Sie, die uns jetzt hier zuhören, ist einfach, gehen Sie zur Wahl. Zeigen Sie Ihren Willen. Lassen Sie sich nicht entmutigen. Fühlen Sie sich nicht machtlos, sondern wir haben die Macht als Souverän im Staat. Nur wir müssen sie nutzen. Wir müssen wissen und lernen, wie wir damit umgehen können. Aber das ist ein sehr schwieriges, sehr komplexes Thema. Und wir sind ein bisschen stolz darauf, Ihnen sagen zu können, dass wir heute einen sehr kompetenten Fachmann gewonnen haben. Und zwar Herrn Universitätsprofessor Dr. Hans-Herbert von Arnim, der ist sicherlich vielen von Ihnen bekannt aus Fernsehen und Wahlsendungen. Und er ist Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler, ehemaliger Rektor der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer und Verfassungsrichter in Brandenburg. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Professor.
Hallo, Herr Rudolf. Hallo, Herr Back.
Hallo.
Ja, Sie haben schon gehört, ich habe da schon ein bisschen verraten, worum es uns geht, worum es überhaupt geht. Ihr neuestes Buch, das heißt Volksparteien ohne Volk. Was meinen Sie damit?
Nun, den bisherigen großen Parteien, also der Union und der SPD, laufen ja sowohl die Wähler davon, die kleinen Parteien wie FDP oder Grüne haben inzwischen zweistellige Zahlen bei den letzten Landtagswahlen erhalten, auch bei der Europawahl und auch in den Umfragen. Das heißt, die Wähler laufen ihnen davon, den Volksparteien, aber auch die Mitglieder, beide haben in den letzten Jahrzehnten ja mehr oder weniger die Hälfte ihrer Mitglieder verloren, besonders stark die SPD, die mal über 1 Million Mitglieder hatte, jetzt hat sie kaum noch 500.000. Aber auch die Union, vor allen Dingen die CDU, verliert massiv an Mitgliedern. Und die Wahlbeteiligung geht auch ganz stark insgesamt zurück. Das trifft dann natürlich alle Parteien. Das hat zur Folge, dass diese beiden großen Parteien, die früher zusammen mit jeweils einem Koalitionspartner, entweder die SPD mit den Grünen oder die Union mit der FDP, die Regierung gestellt haben, mal so, dass sie jetzt seit 2005, seit der Bundestagswahl 2005, beide, keine von beiden, mehr die Mehrheit besitzt, sodass dann nur noch etwas, was die Wähler eigentlich gar nicht wollten, zustande kam, nämlich eine große Koalition zwischen Union und SPD, die allerdings groß zu nennen, wo beide Partner massiv in den letzten Jahren an Zustimmung der Wähler und der Mitglieder verloren haben, nicht mehr so ganz zutrifft.
Das ist das fehlende Volk jetzt.
Ja, das Volk läuft ihnen davon, sowohl das Mitgliedervolk als auch das Wählervolk, was erhebliche Probleme aufwirft. Früher, etwa 2002 oder bei der Bundestagswahl 1998, da wusste der Wähler, wenn ich Rot oder Grün wähle, dann kommt eben Gerhard Schröder mit Joschka Fischer dran. Und oder wenn ich Schwarz oder Gelb wähle, also Union und der FDP, dann schafft es die CDU, die Mehrheit und auch die Regierung zu bilden. Seit 2005 ist dies aber eben nicht mehr gewährleistet. Da haben wir keine Lagerwahlkämpfe mehr, bei denen der Wähler sagt, entweder dieses Lager oder jenes Lager soll die Mehrheit kriegen und die Regierung bilden. Da kommen dann möglicherweise völlig unterschiedliche Koalitionen zustande, die der Wähler gar nicht voraussieht, sodass er auf die Regierungsbildung gar keinen rechten Einfluss mehr hat, weil das dann im Nachhinein eher zufällig wirkt. Nicht der Wähler bestimmt dann, wer die Regierung bildet, sondern die Parteioberen in Koalitionsverhandlungen nach der Wahl. Also sollte es jetzt nicht zu einer Mehrheit von Union und FDP kommen. Die Umfragen sprechen im Augenblick zwar dafür, aber auch vor 4 Jahren, 2005, sprachen die Umfragen gewaltig dafür und dann kam es dennoch zu keiner Mehrheit von Schwarz-Gelb und im Jahr 2002 war es genauso. Also es kann in den letzten Wochen noch sehr viel passieren. Wenn es also zu keiner Mehrheit von Union und FDP kommt, ja, dann gibt es irgendwelche Koalitionen. Am Ende vielleicht doch wieder eine große Koalition. Aber der Wähler entscheidet das nicht, sondern über die Köpfe der Wähler hinweg. Nach der Wahl Koalitionsverhandlungen der Parteiführer, sodass das Minimum in der Demokratie, dass die Wähler entscheiden können, wer die Regierung bildet, indirekt in der parlamentarischen Demokratie durch Wahl des einen oder anderen Lagers hier nicht mehr gewährleistet ist.
Wenn ich mir jetzt angelesen habe, was in Ihrem neuen Buch drin steht, da sind doch ein paar provokante Themen drin. Sie schreiben da zum Beispiel, wer Abgeordneter oder Bundespräsident wird, steht vor den Wahlen längst fest und die Regierungen in Bund und Ländern werden nach den Wahlen hinter verschlossenen Türen ausgehandelt. Das hört sich ja so an, als wäre es egal, was wir wählen.
Ja, es ist fast so. Wer Abgeordneter wird, bestimmen in Wahrheit gar nicht die Bürger, obwohl im Grundgesetz verfassungsrechtlich gewährleistet ist, dass die Abgeordneten unmittelbar durch die Bürger, also durch das Volk gewählt werden und nicht die Parteien. In Wahrheit bestimmen aber die Parteien, wer etwa bei Bundestagswahl ins Parlament kommt, wen sie in sicheren Wahlkreisen aufstellen oder auf sicheren Listenplätze setzen. Der kann längst vor der Wahl am 27. September sicher sein, ins Parlament zu kommen. Das heißt, der größte Teil derer, die am 27. in den Bundestag einziehen werden, stehen jetzt schon fest, dadurch, dass die Parteien sie auf einem sicheren Listenplatz oder in einem sicheren Wahlkreis aufgestellt hat. Wir haben ja 2 Stimmen bei Bundestagswahlen. Mit der ersten Stimme wählen wir einen Abgeordneten in einem der 299 Wahlkreise. Es gibt aber sehr viele Wahlkreise, zum Beispiel, wo die Kirche, die katholische Kirche eine starke Rolle spielt, zum Beispiel in Fulda. Wen da die CDU aufstellt, der ist längst vor der Wahl schon sicher ins Parlament einzuziehen, weil aus soziologischen Gründen dort die Wähler gar nicht anders können, als den CDU-Kandidaten zu wählen. Und wenn der schlecht erscheint in den Augen der Wähler, dann kriegt er ein bisschen weniger Stimmen, aber immer noch mehr als alle anderen, sodass er ins Parlament einzieht. Oder wer in einer nordrhein-westfälischen Großstadt, zum Beispiel Gelsenkirchen, von der SPD aufgestellt wird, da können aus soziologischen gewachsenen Gründen die Wähler gar nicht anders, als mit der Erststimme mehrheitlich die SPD zu wählen. Der ist also sicher, ins Parlament zu kommen, selbst wenn er schlecht ist. Ich habe in meinem schon erwähnten Buch Volksparteien ohne Volk, um das zu demonstrieren, mal 100 sichere Wahlkreise aufgelistet, in denen jetzt schon definitiv feststeht, ob der, das sind teils SPD-Wahlkreise, teils sichere CDU-Wahlkreise, teils sichere CSU-Wahlkreise, 100 zusammen, in denen ich namentlich die Kandidaten, die jetzt schon sicher sein können, reinzukommen, aufgelistet habe, um mal zu demonstrieren, dass in solchen Wahlkreisen die jeweils dominante Partei den Wählern ihren Abgeordneten aufdrücken kann nach der Devise Vogel friss oder stirb. Das ist die eine Seite. Mit der Zweitstimme wählen wir ja bekanntlich eine Partei, die stellt aber ihre Listen in einer Weise auf, die der Wähler nicht verändern kann. Starre Listen. Und wenn da zum Beispiel in Baden-Württemberg, wenn da die SPD auf den ersten, sagen wir mal, 10 oder 15 Plätzen aufstellt, der kann jetzt schon definitiv sicher sein, ins Parlament zu kommen. Selbst wenn die SPD, Baden-Württemberg ohnehin kein SPD-Land, schlecht abschneidet, sind die sicher drin zu sein. Das heißt, die Parteien entscheiden, wer ins Parlament kommt, nicht die Wähler, sodass, wie gesagt, 2/3 aller Bundestagsabgeordneten vor der Wahl längst feststehen. Und das ist meines Erachtens verfassungswidrig, denn im Grundgesetz ist garantiert, dass die Bürger die Abgeordneten unmittelbar wählen und eben nicht die Parteien bestimmen, wer ins Parlament kommt. Das Gleiche ist auch bei der Europawahl gegeben. Da haben wir Wähler ja bekanntlich nur eine Stimme, wählen dort also nur starre Listen. Dort war zum Beispiel bei der Europawahl vom 7. Juni, wer da auf der SPD-Europawahlliste stand, der konnte die ersten 22 auf der SPD-Europawahlliste konnten schon lange vor der Wahl sicher sein, ins Parlament einzuziehen, selbst wenn die SPD bei der Wahl sehr schlecht abschneiden würde. Sie hat ja auch schlecht abgeschnitten, aber trotzdem kamen die 22 ersten ins Parlament. Ich habe das in einem Einspruchsverfahren gerügt und vor 2 oder 3 Wochen eine Einspruchsschrift an den Bundestag geschickt, indem ich das gerügt habe, die starren Listen, die gegen die Unmittelbarkeit der Wahl der Abgeordneten durch das Volk verstoßen. Und die 5%-Klausel bei der Europawahl habe ich auch gerügt. Auch die ist bei der Europawahl nicht gerechtfertigt. Ich habe das an den Bundestag geschickt. Der wird, das nennt sich Wahlprüfung, der wird darüber zu entscheiden haben. Habe aber keine große Hoffnung, dass der meiner Einspruch entspricht. Denn der ist ja befangen. Ja. Der müsste ja den kleineren Parteien bei der Europawahl, die 5%-Klausel, denen müsste ja Mandate geben.
Aber was müsste denn geändert werden am heutigen Wahlrecht, damit unsere Stimme als Souverän im Staat, wir der Wähler, wir das Volk, damit das wieder bestimmt, wer uns denn künftig vertreten soll? Wie kann man das erreichen?
Denn das, was wir eben gehört haben, klang so ein bisschen nach Teheran.
Ein Wort zur Ergänzung. Was ich gesagt habe, war ein bisschen lang, deswegen haben Sie mich mit Recht unterbrochen. Aber das gehört noch dazu. Der Bundestag wird auf meinen Einspruch wohl nicht positiv reagieren, aber dagegen besteht die Möglichkeit einer Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht und die werde ich ergreifen. Und das Bundesverfassungsgericht, davon bin ich überzeugt, wird die 5%-Klausel bei der Europawahl für verfassungswidrig erklären. Dann muss neu ausgerechnet werden. Und auch die starren Listen bei der Europawahl wird das Bundesverfassungsgericht auch darüber zu entscheiden haben. Jetzt zu Ihrer Frage, was muss sich ändern? Was die sicheren Wahlkreise anlangt, 100 habe ich, wie gesagt, beispielsweise in meinem Buch aufgeführt, da müssten Vorwahlen eingeführt werden. Das heißt, der Wähler, die Wahlberechtigten in dem Wahlkreis, müssen eine Mitsprache haben, wen die dominante Partei, die Hochburgpartei in diesen sicheren Wahlkreisen, wen die aufstellt, damit den Wählern nicht irgendeiner aufgedrückt werden kann, sondern der, der dann die meisten Stimmen von der dominierenden Partei kriegt, den auszusuchen, sollen die Wähler vorher ein Mitspracherecht haben. Das nennt sich Vorwahlen. Das sollte eingeführt werden. Dass das nicht so ganz abwegig ist und irgendwo im Wolkenkuckucksheim erfunden worden ist, sieht man darin, dass Franz Müntefering dies vor einigen Jahren selbst vorgeschlagen hat, damit aber leider bereits in seiner eigenen Partei auf die Nase gefallen ist, hat es nicht durchbringen können. Das ist das eine. Dann müsste, was die Zweitstimme anlangt, müssten die Listen flexibilisiert werden. Das heißt, der Wähler müsste mit der Zweitstimme die Möglichkeit haben, nicht nur eine Partei anzukreuzen, sondern auch die Kandidaten, die auf der Liste stehen, sodass die Liste beweglich würde und durch Zustimmung zu dieser oder jener Person sich die Reihenfolge auf der Liste ändern könnte. Ähnliches haben wir ja bereits im Kommunalwahlrecht fast überall und das müsste auch erstreckt werden auf die Bundestagswahl. Zudem, es muss ja ohnehin das Wahlrecht, das Bundestagswahlrecht geändert werden, weil das Bundesverfassungsgericht vor einem guten Jahr gesagt hat, das derzeitige Wahlsystem ist verfassungswidrig. Da ging es um das sogenannte negative Stimmgewicht. In bestimmten Situationen führt nämlich die Stimmabgabe für eine Partei dazu, dass die andere mehr Mandate bekommt. Das ist aberwitzig. Und das hat das Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. Allerdings trotzdem dem Gesetzgeber Frist bis 2011 gegeben, das zu beheben. Das heißt, da der Gesetzgeber es bisher nicht behoben hat und das auch nicht mehr tun wird vor dem 27. September, dass wir unsere Bundestagswahl im Herbst auf verfassungswidriger Grundlage treffen. Das halte ich für unmöglich. Nicht nur ich, auch der Bundestagspräsident Lammert beispielsweise hat an seine Partei, die CDU, aber auch an die anderen Parteien appelliert, das vorher noch zu reparieren, haben sie aber nicht gemacht. Sie haben es wohl deswegen auch nicht gemacht, weil bestimmte Parteien von den Überhangmandaten, die eine Voraussetzung für das negative Stimmgewicht sind, profitieren, nämlich vor allen Dingen die CDU, CSU und die FDP. Die SPD wollte es reparieren und kleinere Parteien auch, aber die CDU, CSU und die FDP haben dem nicht zugestimmt. Nämlich, sie hoffen, mithilfe der sogenannten Überhangmandate ihr Stimmgewicht zusammen mit der beabsichtigten Koalition mit der FDP zu maximieren, und zwar auf folgende Weise. Diese Überhangmandate sind ein bisschen kompliziert, aber ich versuch's mal. Die Überhangmandate kommen zustande dadurch, dass eine Partei in einem der 16 Bundesländer mehr Mandate mit der Erststimme bekommt, als ihr mit der Zweitstimme zustehen. Dann hat sie einen Überhang und den darf sie behalten. Wenn in einem solchen Überhangland, also in einem Land, wo eine Partei Überhangmandate bekommt, meistens ist das etwa der Fall in Baden-Württemberg oder in Sachsen, wenn also in einem dieser beiden Länder jetzt die Wähler aufgefordert werden, ihre Erststimme, bleiben wir bei Sachsen oder Baden-Württemberg, und angenommen, dass da wieder Überhangmandate entstehen, davon kann man ausgehen. Wenn jetzt die Wähler aufgefordert werden, die CDU-Wähler, ihre Erststimme nach wie vor der Union zu geben, dann hat die ihre Überhangmandate. Ihre Zweitstimme aber dem beabsichtigten Koalitionspartner FDP zu geben, dann verliert die CDU dadurch keine Mandate, denn sie hat ja sowieso Überhangmandate. Die FDP kriegt aber mittels dieser Zweitstimme, die sie zusätzlich bekommt, zusätzliche Mandate, sodass beide zusammen ihre Ausbeute an Mandaten maximieren. Eigentlich hätten diese Überhangmandate längst beseitigt gehört. Sie standen zur Diskussion, zum Entscheid des Verfassungsgerichts im Jahre 1997. Es gab bei der damaligen Bundestagswahl 1994 viele Überhangmandate, die vor allen Dingen der Union zugute kamen und die Mehrheit der damaligen Kohl-Regierung, CDU, CSU, FDP, die nur ganz knapp war, stabilisierte. Und dann hatten drei Jahre später, 1997, die Verfassungsrichter über diese Verfassungswidrigkeit der Überhangmandate zu urteilen. Und sie haben ein denkwürdiges Urteil gefällt, 4-4. Konnten mit einem 4-4 Pakt, nicht? Ein Senat hat 8 Richter und die haben also unentschieden 4-4 votiert, konnten deswegen die Verfassungswidrigkeit der Überhangmandate nicht feststellen. Und bemerkenswert ist, dass die 4, die Verfassungswidrigkeit, die Feststellung der Verfassungswidrigkeit blockiert haben, die eben von der Union und der FDP, also von den Regierungsparteien vorher bestellt worden war. Es war also eine politische Entscheidung. Und aus diesem Grund sind die Überhangmandate vom Gericht immer noch nicht für verfassungswidrig erklärt. Hätten sie es damals getan, hätte es auch kein negatives Stimmgewicht gegeben. Jetzt nicht auf verfassungswidriger Grundlage im September entscheiden. Ja.
Wir haben von Ihnen jetzt einiges gehört, was sich eigentlich nicht gehört, was abgeschafft sein müsste. Aber was müssen wir denn tun, um ein bisschen Demokratie zurückzuholen?
Das ist sehr schwer für den Bundestagswählern. Bei den Landtagswahlen, bei denen wir ähnliche Probleme haben, da ist es leichter. Beim Bundestag wäre es zum Beispiel erforderlich, dass Volksbegehren und Volksentscheid, die es in den Ländern inzwischen überall gibt, in den Kommunen auch, dass die auch auf Bundesebene eingeführt werden. Aber dazu braucht man qualifizierte Mehrheiten und da blockieren leider Parteien im Bundestag. Die müssen quasi in eigener Sache entscheiden und müssen neben sich, neben dem Parlamentsgesetzgebung, noch eine Volksgesetzgebung, Volksbegehren und Volksentscheid schaffen eine Volksgesetzgebung am Parlament vorbei. Das müssen sie selbst installieren und das tun sie leider nicht. Gäbe es das, könnten die Bürger mittels Volksbegehren und Volksentscheid das Wahlrecht ändern, über das wir gerade sprechen, und auch sonst wichtige Entscheidungen an sich ziehen. Auf Landesebene gibt es schon Volksbegehren und Volksentscheid und dort gibt es die gleichen Probleme mit dem Wahlrecht, also starre Listen und sichere Wahlkreise, also das Bestimmen der Abgeordneten letztlich durch die Parteien und nicht die Bürger. Auf Landesebene könnte man mit Volksbegehren und Volksentscheid die Vorschläge, die ich eben gemacht habe, alle realisieren. Man könnte Vorwahlen einführen, sodass das Problem der Aufdrückung der Kandidaten in sicheren Wahlkreisen beseitigt würde. Man könnte die Listen flexibilisieren. Alles das kann man auf Landesebene mit Volksbegehren und Volksentscheid einführen. Aber
ich habe jetzt mal ein Problem. Und zwar, sagen Sie mir, ob ich auf dem richtigen Weg bin, was ich da so denke. Ich versuche in diesem Jahr sehr wahrscheinlich einer kleinen Partei die Stimme zu geben, um den großen Parteien, die ich nicht wählen mag, weil die gefallen mir nicht, um denen auch ein bisschen Geld will abzunehmen. Denn wenn kleine Parteien, zum Beispiel die Piratenpartei, wenn die mehr Stimmen bekommt, kriegt sie auch mehr Geld aus dem Topf.
Ja, eine Partei kriegt Geld aus dem Topf, wenn sie bei der Bundestagswahl mindestens 0,5% der Stimmen bekommt. Insgesamt ist das Geld, das die Parteien alle zusammen aus der Staatskasse bekommen, gedeckelt. Das hat das Bundesverfassungsgericht durchgesetzt, nennt sich absolute Obergrenze, ist gedeckelt. Das heißt, wenn die kleinen Parteien stärker werden und etwas mehr Geld deswegen kriegen, dann wird das den Großen abgezogen. Es gibt für jede Wahlstimme gibt es einen bestimmten Betrag, 70 Cent, und zwar das jedes Jahr. Also in den vierjährigen Wahlperioden kriegt dann jede Partei, die mehr als 0,5% erhalten hat, für jede Stimme, die sie bekommen hat, 70 Cent jedes Jahr wieder in der vierjährigen Wahlperiode. Und sie bekommt auch auf Spenden und Beiträge, die sie einwirbt, einen Zuschlag von 38 Cent pro eingeworbener Spenden- oder Beitragsfreude.
Wäre doch ein Grund, unsere jungen Zuhörer, die sich sowieso für die Piratenpartei sich vielleicht entscheiden, da hinzustiegen, dass sie wählen gehen, weil man da tatsächlich den großen Parteien was Böses tun kann, indem man ihnen Bargeld abnimmt.
Ja, das Problem ist ganz einfach, dass gerade die Jugendlichen, das heißt vielleicht auch sogar bis zu 30 Jahren so in etwa, dass die so Partei und Politik verdrossen sind, dass sie gar keine Alternative sehen, die sie wählen können. Und deswegen haben zum Beispiel solche Parteien, wie der Kollege das gerade ansprach, einen so hohen Zulauf bekommen. Gibt es denn irgendwelche Bedenken dagegen, dass man sagt, ich mag das, was die großen Parteien an Politik machen, nicht mehr wegen Überwachung, wegen Einschränkungen, wegen Vorratsdatenspeicherung und so weiter, und ich möchte jetzt eine kleine wählen? Sehen Sie da irgendetwas Negatives darin?
Nein, es wurde ja eben von Herrn Back schon gesagt, dass das die einzige Möglichkeit ist, sozusagen einen Nadelstich gegen die großen Parteien, die im Parlament sind, zu führen, indem man die Kleinen wählt und auf diese Weise denen ein bisschen Staatsgeld zuschustert, das den anderen dann, weil alles zusammen gedeckelt ist,
bei 130 Millionen, glaube ich, ja?
Ja, 135 Millionen. Man denkt manchmal, dass durch Wahlenthaltung, dadurch, dass man also nicht zur Wahl geht, man auch den Parteien Geld vorenthält, weil das stimmt aber gar nicht, weil sie eben immer diesen Höchstbetrag bekommen, auch dann, wenn die Wahlbeteiligung massiv sinkt. Ich habe mal für die Bundestagswahl ausgerechnet, wenn da die Wahlbeteiligung selbst unter 30% sinken würde, begeben alle Parteien dennoch den gleichen Höchstbetrag. Also durch Wahlenthaltungen hat man überhaupt keinen Einfluss auf die Höhe des Staatsgelds, die die Parteien insgesamt bekommen. Eigentlich müsste das einen Einfluss haben. Eigentlich müsste, wenn die Wahlbeteiligung zurückgeht, auch die Staatsmittel proportional sinken. Das hat eine Kommission, die der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker einsetzte und der ich auch angehöre, die hat das vorgeschlagen. Aber die Parteischatzmeister, die bei der Gesetzgebung über das Parteiengesetz und über die Staatsfinanzierung der Parteien dem Gesetzgeber die Feder führen, haben das leider, aber ja, man hat sich vorher denken können, nicht getan. Eine andere Möglichkeit wäre, wenn die Wahlbeteiligung sinkt, also immer weniger Menschen zur Wahl gehen, die Zahl der Bundestagsmandate entsprechend zu kürzen. Wenn also nur noch 50% zur Wahl gehen, die Zahl der Sitze des Bundestags zu halbieren. Auch das wäre eine ganz wirkungsvolle Methode, um die Parlamentsparteien dazu zu bringen, dass sie selbst die Verdrossenheit, die diese Wahlenthaltung ja mitbedingt erfolgreich bekämpfen, tun sie aber auch nicht. Die müssen das auch wieder entscheiden.
Das würde auch so ein bisschen dem entsprechen, denn die wahre Rechtsprechung findet ja doch in Karlsruhe statt. Jedes Gesetz in letzter Zeit landete in Karlsruhe.
So ist es. Ja, das große Problem in Wahlrecht und in der Wahlgesetzgebung ist, dass eben die Parteien, die gewählt sind, die Abgeordnete, die gewählt und im Bundestag sind, in eigener Sache entscheiden.
Ja, das ist
doch sie entscheiden, wenn sie das Wahlgesetz ändern, über ihre eigenen zukünftigen Wahlchancen.
Ja, das und ist sowohl stabilisierend.
Und das ist eine typische Entscheidung in eigener Sache, genauso wie wenn die Abgeordneten über die Diäten entscheiden, über die Parteienfinanzierung. Ach, dann entscheiden sie in eigener Sache. Man nennt das dann, wenn sie die Diäten erhöhen, Selbstbedienung. Und da findet dann keine wirksame Kontrolle statt, sodass in diesen Fällen es tatsächlich nur zwei wirksame Kontrollinstanzen gibt. Das Bundesverfassungsgericht, das Sie erwähnt haben, aber auch die Öffentlichkeit, die öffentliche Kontrolle.
Einmal letztens ist es doch passiert. Da haben Sie doch zurückgetreten oder sind zurückgetreten von der Diätenerhöhung.
Ja, letztes Jahr sollten die Diäten erhöht werden. Nachdem im Mai 2008 sollten die Diäten erhöht werden, nachdem sie ein halbes Jahr vorher schon gewaltig erhöht worden waren mit einer fadenscheinigen Begründung. Dagegen gab es öffentlichen Protest, auch von mir, aber auch von vielen anderen, der schließlich zum Erfolg führte, dadurch, dass viele Mitglieder, vor allen Dingen von der SPD, die da besonders sensibel sind, ihre Parteibücher zurückgeschickt haben, sodass die SPD, die hatte diese Erhöhung mit der Union verabredet, dass die SPD dann sagte, nein, wir ziehen unsere Zustimmung zurück und dann ist diese Erhöhung gescheitert. Ja. Da hat also die öffentliche Kontrolle tatsächlich Wirkung entfaltet.
Herr Professor, alles auf dieser Welt hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und ja, so wir sind gleich bei 30 Minuten angekommen.
Okay.
Und das war interessant und ich hoffe, dass ich auf dem richtigen Weg bin, wenn ich diesmal eine kleine Partei wähle. Sie haben mich unterstützt dabei und deshalb werde ich das auch machen und vielleicht machen das andere auch noch. 70 Cent, immerhin.
Ne? Ja, das ist ändert sich auch noch
eine Anzahl der Stimmen. Ja, und das 4 Jahre lang, das sind dann 2,80 €.
Ja. Genau.
Vielen Dank für diese Information. Das war für uns ganz, ganz wichtig, den Leuten draußen mal zu sagen, dass Wahlenthaltung das falsche Signal ist. Und sie haben uns mitgeholfen. Vielleicht kriegen wir eine höhere Wahlbeteiligung. Dankeschön für diese Information.
Und schönen Tag. Und Daumen nach oben und dann Tschüss und Ebib.
Und immer zur Wahl gehen.
Ja. Ich bedanke mich auch.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2009.